Das erste Buch Mose mit einer anschließenden Betrachtung von John Nelson Darby. Kapitel 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es ward Abend, und es ward Morgen, erster Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung, und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es ward also. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es ward Abend und es ward Morgen, zweiter Tag. Und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort, und es werde sichtbar das Trockene. Und es ward also. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf der Erde. Und es ward also. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend und es ward Morgen, dritter Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es ward also. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten und um zu herrschen am Tage und in der Nacht und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend und es ward Morgen, vierter Tag. Sprach, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen, und Gevögel fliege über der Erde angesichts der Ausdehnung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und jedes sich regende lebendige Wesen, wovon die Wasser wimmeln, nach ihrer Art, und alles gevögelte Gevögel nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Wasser in den Meeren, und das Gevögel mehre sich auf der Erde. Und es ward Abend und es ward Morgen, fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Wesen nach ihrer Art, Vieh und Gewürm und Getier der Erde nach seiner Art. Und es ward also. Und Gott machte das Getier der Erde nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Weib schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde und machet sie euch untertan, und herrschet über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf der Erde regt. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch gegeben, alles samenbringende Kraut, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an welchem samenbringende Baumfrucht ist, es soll euch zur Speise sein. und allem Getier der Erde und allem Gevögel des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in welchem eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es ward also. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut, und es ward Abend, und es ward Morgen, der sechste Tag. Ich habe vor, in diesem Werk, von dem das erste Buch Mose der Anfang ist, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Gegenstände jedes Buches der Bibel wiederzugeben, um beim Studieren dieses kostbaren Buches, das Gott uns gegeben hat, zu helfen. Ich gebe gar nicht vor, den vollen Inhalt jedes Buches zu geben, sondern nur, wie Gott mir geben wird, eine Art Verzeichnis der Gegenstände, der Einteilungen der Bücher ihren Gegenständen gemäß und, insofern ich dazu befähigt werde, die Absicht des Geistes Gottes in jedem Teil, und zwar in der Hoffnung, dass dies anderen beim Lesen des Buches Gottes helfen wird. In ihrem Gegenstand ist die Bibel ein Ganzes, die uns von Gott, wie er in der Fülle seines Wesens hervortritt, darstellt, um uns alles kundzutun, was er ist, und um diejenigen zu dem Genuss dieser Fülle, die bei ihm ist, zurückzuführen, die, indem sie zu Teilhaben an seiner Natur gemacht worden sind, fähig geworden sind, seine Ratschlüsse und ihn selbst zu erfassen und zu lieben. Bevor aber dieser Vorsatz völlig offenbart wurde, ist der Mensch als ein verantwortliches Wesen auf den Schauplatz gebracht worden. Und seine Geschichte als solche, die uns in den verschiedenen Phasen, durch die er gegangen ist, gegeben wird, und zwar bis zum Kreuze, wo seine Feindschaft gegen Gott offenbar wurde und wo für die volle Offenbarung dieses Vorsatzes und für die Erfüllung des Wohlgefallens Gottes an dem Menschen die Grundlage geschaffen wurde. Und zwar wurde diese Grundlage durch das geschaffen, worin der ganze göttliche Charakter in Liebe und in Gerechtigkeit geoffenbart und verherrlicht wurde, wie auch Gott in jeder Hinsicht vollkommen verherrlicht wurde, indem er den Menschen in die Herrlichkeit einführte. Die Schöpfung hat als ein Schauplatz für diese Kundmachung Gottes gedient. Als eine Kundmachung wäre sie aber an sich ganz und gar unvollkommen gewesen, obwohl sie in einem gewissen Maße seine Herrlichkeit verkündete. Indem überdies die Sünde hereingebrochen war, neigte der Zustand der Schöpfung und das Wirken der Vorsehung, die ihre Ordnung und alle Einzelheiten hienieden regulierte, dazu, bei dem Zustande, in dem sich der Mensch befand, einen falschen Begriff von Gott zu geben. Wenn er nun diese Schöpfung und diese Regierung auf Gott bezog, so sah er eine Macht, die ihm allein gehörte, während gleichzeitig Böses da war, das jeden Begriff, den er sich von jener mächtigen Güte machen konnte, umwarf. Der Stand des Menschen verlor sich bei der Anstrengung, dies zu erklären, und Aberglaube und Philosophie vollendeten die Verwirrung, in der er sich befand. Einerseits verfälschte der Aberglaube noch mehr die falschen Begriffe, die sich der Mensch von Gott gemacht hatte. Und andererseits tauchte ihm die Philosophie durch die Anstrengungen des natürlichen Verstandes des Menschen, die Schwierigkeit loszuwerden, in solch eine Finsternis und Ungewissheit, dass er schließlich jeden Begriff von Gott überhaupt verwarf. Es sei denn, dass ihn die Not dazu trieb, einen zu suchen. Diese Formen des Aberglaubens waren nichts anderes, als dass sich Satan des Begriffs von Gott im Herzen bemächtigt hatte, um unter diesem Namen seine Lüste zu befriedigen und es dadurch zu erniedrigen, dass sie durch den Namen eines Gottes, der in Wahrheit ein Dämon war, geweiht wurden. Philosophie aber war eine unnütze Anstrengung der Vernunft des Menschen, sich zum Begriff Gottes zu erheben, zu einer Höhe, die er zu erreichen unfähig war und die er infolgedessen preisgab, indem er sie zum Gegenstand des Stolzes machte, ohne sie auszukommen. War das Gesetz Gottes, während er die Verantwortlichkeit des Menschen Gott gegenüber verkündete und somit seine Autorität behauptete, offenbarte ihn nur in dem Ausüben des Gerichts, indem es vom Menschen forderte, was er sein sollte, ohne jedoch das Wesen Gottes, außer in Gerechtigkeit, zu offenbaren und keineswegs in Beziehung zu dem Schauplatz des Elends und der Unwissenheit, die die Sünde über das Menschengeschlecht gebracht hatte. Es zeigte nicht, was Gott inmitten dieses Elends war, noch konnte es das tun, denn es war seine Aufgabe, vom Menschen eine Übereinstimmung mit einer bestimmten Verhaltungslinie zu fordern, von der sich der Gesetzgeber zum Richter machte, und zwar am Ende der Laufbahn dessen, der ihr unterstand. Der Sohn Gottes ist Gott selbst inmitten dieses ganzen Schauplatzes, der treue Zeuge von allem, was er in Beziehung zu diesem ist. Mit einem Wort, es ist der Sohn Gottes, den Gott selbst offenbart und der notwendigerweise zum Mittelpunkt all seiner Ratschlüsse und aller Offenbarungen seiner Herrlichkeit wird, wie auch zum Gegenstand aller seiner Wege. Wir werden drei große Gegenstände in der Bibel finden. Die Schöpfung, jetzt unter der Wirkung des Sündenfalles. Ich beschränke mich auf die niedere Schöpfung, in die der Mensch hineingestellt wurde. Es gibt gefallene Engel, und die erschaffenen Himmel sind durch die Sünde verunreinigt. Die Engel waren aber eine ganz andere Schöpfung, und sie sind da, um mit Freuden die Schöpfung zu rühmen, wie wir sie betrachten und wie sie im ersten Buch Mose Kapitel 1 nach dem ersten Verse als ein Schauplatz gesehen wird, mit dem der Mensch es zu tun hat. Als verantwortlich und als Geschöpfe wurden sie jedoch nicht von Gott bewahrt. Sie konnten fallen und sie fielen tatsächlich. Sie waren aber eine Sonderschöpfung, deshalb haben wir sie nicht in dem Bericht über die Schöpfung im ersten Buch Mose. Wir werden also die drei großen Gegenstände in der Bibel finden. Die Schöpfung, jetzt unter der Wirkung des Sündenfalles, das Gesetz, das dem Menschen, wie er jetzt ist, eine Satzung gab, dem Menschen inmitten dieser Schöpfung, um zu sehen, ob er dort gottgemäß leben und gesegnet werden kann. Und den Sohn Gottes. Diese zwei, nämlich die Schöpfung und das Gesetz, sind mit der Verantwortlichkeit des Geschöpfes verbunden. Wir werden alles, was mit diesen beiden verbunden ist, schuldig oder verdorben finden. Den Sohn werden wir im Gegensatz dazu, als die Kundmachung der Gnade und Liebe des Vaters und der Liebe Gottes der Welt gegenüber, als diese Schuld in gesetzloser Sünde und in der Übertretung des Gesetzes schon da war, und als das ausdrückliche Ebenbild des Wesens Gottes, in dem der Vater gesehen wurde. In Liebe, inmitten dieser gefallenen Schöpfung und den Widersprüchen eines widerspenstigen Volkes leiden sehen. Und als Gott im Blick auf die Sünde vollkommen verherrlicht wurde, indem er alle Ratschlüsse Gottes zustande brachte und durch seine Macht und unter seiner Autorität alle Dinge im Segen vereinigte, werden selbst die, welche ihn mit Hass erfüllt verworfen hatten, gezwungen werden, ihn als Herrn zur Herrlichkeit Gottes des Vaters anzuerkennen. Und schließlich, wenn er sich alles unterworfen haben wird, wird er als Sohn des Menschen Gott dem Vater das Reich seiner Herrlichkeit übergeben, auf das Gott alles in allem sei. Neben alledem gibt es in den Ratschlüssen Gottes diejenigen, mit denen sich Gott, den wir in Jesu kennen, umgibt, die zur Gleichheit dessen, mit dem sie als Söhne verbunden sind, gebracht werden, indem er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist, die ewig bei Gott seine Gunst und Segnung genießen werden, da es auf ihn ankommt, mit wem und durch wen sie dies genießen. Da ist auch ein irdisches Volk, in dem Gott die Grundsätze seiner Regierung hienieden und seine unfehlbare Treue offenbart. Letzterem zufolge wurde das Gesetz gegeben. Schließlich war im Vorsatze Gottes vor Grundlegung der Welt eine Kirche da, die jedoch bis zu dem gelegenen Augenblick verborgen war, wo ihre Erlösung vollbracht worden war. Und wo der Heilige Geist, der nun in ihr wohnte, ihr infolge der Erfüllung des Erlösungswerkes und der Verherrlichung Christi die Auswirkung ihrer Erlösung und den ganzen Umfang ihrer Segnung offenbaren konnte. In Christo auserwählt, seine Braut, die ihm ohne Flecken und ohne Runzeln dargestellt werden sollte, die auch sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, die mit ihm durch den Geist vereint ist, durch den alle Glieder getauft sind, die bald in Herrlichkeit geoffenbart werden wird, wenn er die Hauptstellung einnimmt. Das Kreuz ist in jeder Hinsicht der Mittelpunkt von alledem. Dort endet die Geschichte des Menschen als eines Kindes Adams. Und dort fängt sie wieder damit an, dass die Gnade durch Gerechtigkeit herrscht. Werden das Gute und das Böse völlig zur Entfaltung gebracht. Hass im Menschen und Liebe in Gott, die Sünde und die Gerechtigkeit Gottes gegen sie. Moralisch ist das von der größten Tiefe und Fülle. Wir haben den Menschen in absolutem Bösen. Der Hass gegen Gott wird in der Güte kund. Satan in seiner ganzen Macht über alle Kinder Adams, den Menschen in Vollkommenheit. Christum in Liebe zu seinem Vater und in vollkommenem Gehorsam. Gott in Gerechtigkeit gegen die Sünde und in Liebe für den Sünder. Und alles dieses an dem Orte der Sünde, wo sich der Mensch befand. Deshalb ist alles darauf Begründete unveränderlich fest. In Bezug auf den menschlichen Zustand an sich ist ein auferstandener Christus dessen Ergebnis. Ein Mensch in einem neuen, ewigen Zustande, jenseits der Sünde des Todes, der Macht Satans und des Gerichts. Dort ist Gott sittlich vollkommen verherrlicht und der Mensch ist in Sünde gerichtet und in Gerechtigkeit erlöst. Die Herrschaft des Bösen ist vernichtet und die Herrschaft des Menschen in Gerechtigkeit ist aufgerichtet, wie Gott es gewollt hatte. Der Tod und der, der seine Macht besaß, sind beiseite gesetzt, und zwar durch eine Liebestat, die den Sohn Gottes als Menschen zum Haupte aller Dinge in Gerechtigkeit setzt. Durch das Kreuz steht alles sicher und unveränderlich als Ergebnis auf der Grundlage der Erlösung. Was wird das Ende derer sein, die dies verachten? Deshalb werden wir nicht nur die Schöpfung, das Gesetz und den Sohn Gottes finden, sondern auch die Handlungsweise Gottes, durch die Gott den Weg dazu vorbereitete und die Menschen dazu veranlasste, seine Kundmachung zu erwarten. Und die Entfaltung aller Grundsätze, nach denen er mit dem Menschen Beziehungen aufnahm, und die Folgen der Übertretung des Gesetzes. Und zuletzt an ihrem Platze die Offenbarung der Kirche auf Erden und die Anweisungen, die er ihr gegeben hat, zusammen mit dem Laufe der Ereignisse, die mit ihrem Dasein und ihrer Untreue auf Erden verbunden sind, und auch mit dem irdischen Volk Gottes und den Menschen selbst, die verantwortlich vor Gott und von ihm mit Autorität auf Erden bekleidet sind. Das Ganze schließt mit der Herrlichkeit Jesu, dem Sohne des Menschen, ab, der die Segnung und die Vereinigung aller Dinge unter der Herrschaft Gottes vereint und schließlich Gott alles in allem. Die Geschichte Jesu, die der Kirche nach den Ratschlüssen Gottes gewährte Stellung in Herrlichkeit, das von den Zeitaltern her verborgene Geheimnis, ihr Teilhaber an den Leiden Jesu und ihre Vereinigung mit ihm und im Allgemeinen das Zeugnis des Heiligen Geistes, der von droben gegeben ist, werden deutlich im Neuen Testament geoffenbart. Das, worüber wir vorher geredet haben, bildet den Lauf der Zeitalter. Die Kirche bildet keinen Teil von ihnen. Natürlich teilt das die Bibel in zwei Teile ein. In jenen, der von den ersten zwei Gegenständen redet, von der Schöpfung und von dem Menschen in seiner Beziehung zu Gott ohne Gesetz und von seinem Volk unter dem Gesetz und in jenen, der von dem Sohne redet, der auf die Erde kommt und von allem, was sich auf die Kirche und ihre Herrlichkeit bezieht. Das ist ganz allgemein das Alte und Neue Testament. Wir werden jedoch sehen, dass sich im Alten Verheißung und Weissagung immer auf den Sohn, den ewigen Gegenstand der Ratschlüsse Gottes, bezogen, während im Neuen Weissagungen über die zukünftigen Verfahren Gottes mit der Erde sind. Und insofern ist es mit dem Alten verbunden. Weiterhin wurde die Verwerfung des Sohnes zum Anlass für die Gegenwart des Heiligen Geistes auf Erden. Eine Tatsache, die den ganzen Zustand des Volkes Gottes veränderte und besondere Gegenstände einführte, die von dieser Anwesenheit abhingen. Denn dem historischen Teil des Neuen Testaments ist diese Besonderheit eigen, dass der Sohn zuerst der Welt wie auch dem Volke unter dem Gesetz vorgestellt wurde, um sie aufs Neue auf die Probe zu stellen. Die Bedeutung seines Kommens war zuerst nicht das Vollbringen der Ratschlüsse Gottes, sondern um den Menschen, der immer noch der alten Ordnung der Dinge unterstellt war, das treue Zeugnis des Wesens Gottes darzustellen, wenn das Herz des Menschen überhaupt fähig war, dies aufzunehmen, oder denjenigen zu erkennen, der in Gnade in die gefallene Schöpfung zurückkehrte und es in der Gestalt und Natur dessen tat, durch den der Fall stattgefunden hatte, und auch den Juden, wenn sie willens gewesen wären, ihn, den Herrn der Herrlichkeit, den Gegenstand aller Weissagungen und Verheißungen aufzunehmen. Und schließlich, da die Welt ihn nicht erkannte und die Seinigen ihn nicht aufnahmen, um das Opfer zu vollbringen, das die Grundlage einer neuen Welt vor Gott schaffen und die Erlösten in Freude vor das Angesicht des Vaters hinstellen konnte, die Erben von allem, was in ihm, dem zweiten Adam, begründet wurde, um die Kirche zu seinem Leibe und zu seiner Braut zu machen. Aus allem, was ich gesagt habe, ergibt sich auch, dass das Alte Testament zwei durchaus unterschiedliche Teile enthält, die oft, das ist wahr, in einem Buche und selbst in ein und derselben Schriftstelle vereint sind, die sich doch in ihrem Wesen unterscheiden. Die Geschichte des Menschen, wie er war, und des Weges Gottes mit ihm, oder der historische Teil, ob vor oder unter dem Gesetz, und dann die Offenbarung der Gedanken und Absichten Gottes betreffs der Zukunft, welche immer mit Christo verbunden sind. Diese Offenbarung nimmt manchmal den Charakter einer positiven Weissagung an, manchmal aber die Gestalt eines typischen Ereignisses, welches das vorstellt, was Gott späterhin vollbringen wird. Als ein Beispiel für diese Weise, die Gedanken Gottes auszudrücken, kann ich das Opfern Isaaks anführen. Das ergreifende Beispiel des Gehorsams Abrahams enthält augenscheinlich eine historische Belehrung. Jedermann erkennt aber leicht darin ein Vorbild eines Opfers, für das sich Gott ein Lamm bereitet hatte, von welchem Isaak, der von seinem Vater geliebte, bloß ein schwaches Bild darstellte, und wo die Auferstehung nicht im Bilde, sondern in Kraft, die Quelle des Lebens und der Hoffnung für jeden Gläubigen ist. Vielleicht greife ich aber zu sehr auf die Einzelheiten vor. Lasst uns zum allgemeinen Charakter der Bücher der Schrift voranschreiten. Kapitel 1. Die großen elementaren Grundsätze der Beziehung Gottes zu den Menschen werden in einem kennzeichnenden Charakter dargestellt. Das erste Buch Mose hat seinen eigenen Charakter, und aus der Anfang des heiligen Buches stellt es uns alle die großen, elementarsten Grundsätze dar, die in der Geschichte der Beziehungen Gottes mit dem Menschen ihre Entwicklung finden, worüber in den folgenden Büchern berichtet wird. Der Keim eines jeden dieser Grundsätze wird hier gefunden werden, wenn wir das Gesetz ausschließen. Und doch gab es ein Gesetz, das Adam in seiner Unschuld gegeben wurde. Und wir wissen, dass Hagar letztlich Sinai im Vorbilde darstellt. Es wurde späterhin kaum etwas erfüllt, was nicht in diesem Buche in der einen oder der anderen Gestalt seinen Ausdruck gefunden hätte. Obwohl die traurige Geschichte des Falles des Menschen darin enthalten ist, findet sich in diesem Buche eine Frische in den Beziehungen der Menschen mit Gott, welche später bei den Menschen kaum anzutreffen sind, die gewöhnt sind, sie zu missbrauchen und in einer von sich selbst erfüllten Gesellschaft zu leben. Sei es aber die Schöpfung, der Mensch und sein Fall, die Sünde, die Macht Satans, die Verheißungen, die Berufung Gottes, sein Gericht über die Welt, die die Erlösung, die Bündnisse, die Absonderung des Volkes Gottes, ihr Zustand als Fremdlinge auf Erden, die Auferstehung, die Einführung Israels im Lande Kanaan, die Segnung der Nationen, der Same der Verheißung, die Erhöhung eines verworfenen Herrn auf den Thron der Welt, alles dieses wird hier tatsächlich oder im Vorbilde gefunden. Wo wir jetzt den Schlüssel haben, ist selbst die Kirche im Vorbilde zu finden. Der Mensch als Haupt der Schöpfung, Gottes Werk und Gottes Ruhe. Lasst uns also den Inhalt dieses Buches der Reihe nach betrachten. Zuerst haben wir die Schöpfung, in die der Mensch als Mittelpunkt und Haupt auf Erden eingesetzt gefunden wird. Wir haben zuerst das Werk Gottes und dann die Ruhe Gottes. Zum Schluss seines Werkes Ruhe vom Wirken, ohne den Gedanken, dass irgendjemand an ihr teilnahm. Gott selbst ruhte von seinem Werk. Dann kommt der Mensch, um glückselig seinen Platz als Haupt desselben einzunehmen. Gottes Offenbarung betrifft der Beziehung des Menschen zu ihm. Hier verdienen aber einige kurze allgemeine Bemerkungen einen Platz. Diese Offenbarung Gottes ist nicht eine von ihm verfasste Geschichte von allem, was er getan hat, sondern davon, was dem Menschen zu seinem Nutzen gegeben wurde. Die Wahrheit über das, was er dazu zu sagen hat. Ihr Zweck ist, dem Menschen alles das mitzuteilen, was seine Beziehung zu Gott betrifft. In Verbindung mit dem zweiten Adam wird er erkennen, wie er erkannt worden ist. Und mittels des Werkes Christi hat er schon jene Salbungen von dem Heiligen, durch den er alles weiß. Historisch aber ist diese Offenbarung nur teilweise. Sie übermittelt das, was dem Gewissen und den geistlichen Zuneigungen des Menschen dient. Deshalb wird die erschaffene Welt so aufgenommen, wie sie vor den Augen des Menschen besteht, indem er mittendrin steht. Und bei solch einer Schilderung gibt das erste Buch Mose das Werk Gottes als ihren Ursprung an. Das hier Gesagte trifft auf die ganze Bibel zu. Hier ist das daraus ersichtlich, dass über die Schöpfung nichts gesagt wird, außer dem, was den Menschen in die Lage versetzt, die Gott für ihn in der Schöpfung selbst gemacht hat, oder was ihm dieses Gebiet seines Daseins als das Werk Gottes darstellt. Werden himmlische Wesen gar nicht erwähnt, es wird über ihre Erschaffung nichts gesagt. Wir finden sie, sobald sie zu dem Menschen in Beziehung stehen, obwohl späterhin selbstverständlich als Wahrheit völlig anerkannt wird, dass sie also erschaffen worden sind. Gott als Schöpfer des materiellen Weltalls. Betreffs dieser Erde wird also auch über ihre Erschaffung nichts weiter gesagt als das, was sich auf ihre gegenwärtige Gestalt bezieht. Die Tatsache wird festgestellt, dass Gott alle Dinge erschaffen hat. Alles, was der Mensch sieht, das ganze materielle Weltall. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Was sich zwischen jener Zeit und dem Augenblick ereignet haben mag, als die Erde wüst und leer war, denn, sie wird es dann erwähnt, wird in völliger Dunkelheit belassen. Damals war Finsternis über der Tiefe, von der Finsternis wird aber nur gesagt, dass sie auf der Fläche der Tiefe ruhte. Aus und Finsternis wurde die Erde zubereitet und ausgestattet. Aus diesem Zustande des Chaos und der Finsternis, in dem die Erde damals lag, brachte Gott sie hervor, indem er zuerst durch sein Wort Licht auf ihr einführte, dann Meere und trockenes Land bildete und sie mit Pflanzen und Lebewesen ausstattete. Auf diese also zubereitete und ausgestattete Erde wurde der im Bilde Gottes gemachte Mensch als Herr von allem, was sich auf ihr befand, hingestellt. Ihre Frucht wurde ihm zur Speise gegeben, und Gott ruht von seinem Werk, und er zeichnet den Tag, an dem er sein Werk beendet sah, durch seinen Segen aus. Der Mensch genoss eher die Frucht des Werkes Gottes, als dass er in seine Ruhe einging, denn er hatte an dem Werke überhaupt nicht teilgenommen. Licht und Ordnung aus Finsternis und Verwirrung. In den ersten vier Tagen bringt Gott Licht und Ordnung aus Finsternis und Verwirrung. Licht am ersten Tage, die Ausdehnung als ein Schauplatz der himmlischen Macht über die Erde am zweiten Tage. Dann schied er einerseits das, was gestaltet und geordnet war, von der sich regenden, mächtigen, aber unförmigen Masse der Wasser andererseits. Und am dritten Tage schmückte und ordnete er dann den bewohnten Schauplatz mit Schönheit und Fruchtbarkeit. Am vierten Tage wurden die Zeichen der beherrschenden Macht sichtbar an ihre Stellen gesetzt. Die Schöpfung als Beweis der lebenspendenden Kraft Gottes. Der Schauplatz der Entfaltung und Herrschaft des Menschen war gestaltet, der Mensch war aber noch nicht da. Bevor er aber den Menschen bildete, schuf Gott in den Meeren und auf der Erde und in der Luft lebendige Kräfte, welche voller Leben sich fortpflanzen und sich mehren sollten. Der Beweis der lebenspendenden Kraft Gottes, dass er der Materie, dem Stofflichen, Lebenskraft verleihen konnte, auf diese Weise wurde nicht nur ein Schauplatz gestaltet, wo seine Vorsätze im Menschen entfaltet werden sollten, sondern dieses Dasein sollte der Mensch so beherrschen, um seine Lebenskraft und seine Rechte dem Willen Gottes gemäß zu entfalten und um seine Stellung als Statthalter über die Erde innezuhalten, gesondert und unterschiedlich von allem, der Mittelpunkt von allem, der Herrscher über allem, an allem als ihm gehörend interessiert. In seiner eigenen Sphäre der Glückseligkeit sollte er seinen naturgemäß leben. Was aber das andere anbetrifft, sollte er alles in Segnung und in Unterwürfigkeit ordnen. Mit einem Wort, der Mensch wird in die Mitte der bereiteten Schöpfung hineingestellt. In unmittelbarer Verbindung zu Gott hat der Mensch eine lebendige Seele. Das war aber nicht alles. Er sollte nicht wie das Vieh der Materie entspringen durch jene Macht, welche die nicht seienden Dinge ruft, als seien sie und sie sind. Gott bildete den Menschen aus dem Staube, und als er ihn gebildet hatte, hauchte er von sich in seine Nase den Odem des Lebens. Und so wurde der Mensch in unmittelbarer Verbindung mit Gott selbst eine lebendige Seele. An anderer Stelle stellt der Apostel fest, wir sind auch sein Geschlecht. Es ist nicht gesagt, die Erde bringe hervor, sondern lasset uns machen. Und er machte den Menschen in seinem Gleichnis. Fürwahr, er schuf ihn, um sich zu mehren wie die anderen Lebewesen. Er gab ihm aber die Herrschaft über sie und machte ihn zum Mittelpunkt und Haupt der Schöpfung Gottes auf Erden. Alles samenbringende Kraut wurde ihm gegeben, dem Getier aber alles grüne Kraut und ihr Gewächs. Tod und Gewalttat waren noch nicht. Nichts kann ausgeprägter sein als die Auszeichnung des Menschen, des Wesens, in dem die Vorsätze Gottes sich auch erfüllen sollten. Sein Wohlgefallen war bei den Menschensöhnen. Sein Wohlgefallen an, nicht bloß sein guter Wille zu, den Menschen wurde dadurch bewiesen, dass sein gepriesener Sohn Mensch wurde. Hier geht es zweifellos um den verantwortlichen Menschen, doch ist der Unterschied von allen anderen Geschöpfen so stark wie nur möglich ausgeprägt. Die Schöpfung des sechsten Tages endet mit der gewöhnlichen Formel und Gott sah, dass es gut war. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 25. Und zwar, bevor vom Menschen die Rede ist. Dann kommt eine feierliche Beratung, um ihm einen besonderen Platz zu geben. Und Gott stellt das Bild und das Gleichnis Gottes als das hin, wonach er ihn erschafft. Und es wird wiederholt, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Ich muss sagen, dass es ungeheuerlich ist, aus ihm bloß ein Tier zu machen, und es ist eine Geringschätzung dieser Schriftstelle der ausdrücklichen Erklärung Gottes. Als eine Art Wesen ist er offensichtlich das Gegenbild der Wege Gottes, obwohl das nach Psalm 8 nur in Christo völlig zustande kommt, wo das ans Licht gebracht wird, Man vergleiche dazu auch Römer Kapitel 5, Vers 14 und Hebräer Kapitel 2. Die Erschaffung des Menschen unterscheidet sich von allem anderen. In Kapitel 2 werden wir noch einen äußerst wichtigen Grundsatz in Bezug auf den Menschen sehen, wo die Frage seiner Beziehung zu Gott hervorgehoben wird. Hier unterscheidet sich seine Erschaffung von allem anderen. Er wird einfach von jedem anderen Gedanken gesondert, als Gottes Werk und Geschöpf dargestellt. Das Haupt und der Mittelpunkt der Ruhe, der Herrscher über dies alles. Wir können aber dies bemerken. Während er Gott darstellt und ihm ähnlich ist, wird hier über Gerechtigkeit und Heiligkeit nichts gesagt. Dieses kam durch die Erlösung und durch das Teilhaben an der göttlichen Natur zustande. Gewiss fehlte das Böse, und insofern besteht das Gleichnis Gottes, es war aber nur die Unwissenheit um das Böse, nicht das, was Gott betreffs des Bösen ist. Es geht hier vielmehr um den Platz, den der Mensch innehat, als um seine Natur, obwohl das Böse nicht da war, und die Quelle herablassender Zuneigungen als Mittelpunkt des Daseins müsste, wenn er nicht gefallen werde, bei ihm gefunden werden. Diese Letzteren sind mehr das Gleichnis, sein Platz ist eher das Bild. Er war die zentrale Autorität aller Dinge, und alle Dinge bezogen sich auf ihn als auf ihr Haupt. Alle Autorität und alle Zuneigungen standen in Beziehung zu ihm als ihrem Mittelpunkt und Haupt. Und es waren keine Sünde, keine Trauer, noch Böses, noch ungehorsame Selbstsucht da. Eine nicht gefallene moralische Ordnung wäre seine Freude gewesen.